Grüß Gott und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb und Radio Maria in Südtirol bei Spiritualität. Heute am 30. Dezember des Jahres 2009. Wir haben heute auf dem Programm eine Reihe, die wir fortsetzen, und zwar die katholischen Briefe mit Pfarrer Thomas Rellstab aus der Pfarrei Oberurnen. Ich begrüße Sie ganz herzlich, lieber Pfarrer Thomas Rellstab.
Grüß Gott, Herr Löschberger, und grüß Gott, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer.
Heute ist der Schwerpunkt gewidmet dem ersten Johannesbrief. Es gibt ja drei Briefe, die dem heiligen Apostel Johannes zugeordnet werden, aber dass das umstritten ist, ist ja fast selbstverständlich in der theologischen Forschung, aber davon auch mehr von Pfarrer Thomas Rellstab. Zumindest ist der erste Johannesbrief eben der ausführlichere und ist demnach ein Schwerpunkt. Ich lade Sie auch heute wieder ein, wenn der Vortrag dann zu Ende ist, nach etwa 40 Minuten. Sie können sich auch ins Gespräch dann beigesellen, also Sie anrufen im Studio und wenn Sie eine Frage haben an Pfarrer Thomas Rellstab oder eben Ihre eigenen Erfahrungen im Lesen der Heiligen Schrift und zum Johannesbrief passend eine Frage, dann werde ich Ihnen die Telefonnummer auch rechtzeitig bekannt geben. Nun wenden wir uns aber der Heiligen Schrift zu. Der erste Johannesbrief heute, zentrales Thema bei der Reihe Spiritualität, die katholischen Briefe mit Pfarrer Thomas Rellstab aus der Pfarrei Oberurnen in der Schweiz. Bitte.
Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Sie wissen, die katholischen Briefe, das sind die sieben Briefe von Aposteln, die nach den Paulusbriefen in der Bibel aufgeführt werden. Man kann sich die Namen und die Reihenfolge in der Bibel relativ leicht mit einem Merkspruch einprägen. Japepe jojojoju. Ich wiederhole es noch einmal. Japepe jojojoju. Also Jakobusbrief, dann erster und zweiter Petrusbrief, die drei Johannesbriefe und dann schließlich der Judasbrief. Alle diese katholischen Briefe wollen wir in unserer Sendereihe betrachten. Den Jakobusbrief und die beiden Petrusbriefe haben wir dabei bereits behandelt. Heute betrachten wir, wie Herr Löschberger bereits eingeführt hat, den ersten Johannesbrief. In der Sendung vom 26. Januar 2010 werden wir dann noch den zweiten und dritten Johannesbrief sowie den Judasbrief anschauen, die alle drei sehr kurz sind und deshalb miteinander behandelt werden können. Die erste Frage, der wir uns zunächst kurz stellen wollen, ist die Frage nach dem Schreiber des ersten Johannesbriefes. Nach der Tradition, die aber, wie könnte es auch anders sein, bei einigen modernen Theologen umstritten ist, ist der Verfasser des ersten Johannesbriefes tatsächlich der Apostel und Evangelist Johannes. Diese Meinung geht auf den heiligen Irenäus von Lyon zurück, der im 2. Jahrhundert gelebt hatte und Schüler des heiligen Polycarp von Smyrne, seinerseits ein direkter Schüler des Johannes, war. Die Tradition sieht im Apostel Johannes aber nicht nur den Autor des ersten Johannesbriefes, sondern auch der beiden anderen Johannesbriefe, ebenso des Johannesevangeliums und der geheimen Offenbarung, die auch Apokalypse genannt wird und das letzte Buch der Bibel ist. Die Theologie spricht deshalb in diesem Zusammenhang vom Corpus Johanneum, also von den fünf biblischen Büchern, die alle auf den Johannes zurückgehen. Das Evangelium, die drei Briefe und die Offenbarung. Sie alle haben Johannes als den Verfasser, den gleichen Verfasser. Auch wenn der zweite und dritte Johannesbrief sehr kurz sind, kann man doch in diesen fünf verschiedenen Schreiben des heiligen Johannes viele Parallelen im Schreibstil und in den behandelten Themen feststellen. Im ersten Johannesbrief wird aber der Autor nicht genannt. Das erschwert natürlich dann wirklich die genaue Zuteilung. Auch finden wir keine ausdrücklich genannten Adressaten. Im zweiten Kapitel heißt es lediglich, Ich schreibe euch, ihr Kinder, ich schreibe euch, ihr Väter, ich schreibe euch, ihr jungen Männer. Das wird je zweimal aufgezählt. Wer aber damit gemeint ist, entzieht sich unserer Kenntnis. Das ist sehr allgemein gefasst und so müssen wir davon ausgehen, dass es wirklich auch allgemein gemeint ist, dass es also alle Christen betrifft. Wir wissen nur, dass er die Adressaten eindringlich mahnt, die Welt und was in der Welt ist, nicht zu lieben. Und zudem finden wir am Schluss auch keine Namen, an die Grüße ausgerichtet werden, wie wir sie zum Beispiel bei den Paulusbriefen kennen, sodass es wirklich schwierig ist, genauere Hintergründe des Briefes zu verstehen. Und so wissen wir auch nicht, von wo aus Johannes seinen Brief geschrieben hat. Allgemein geht man davon aus, dass er ihn von Ephesus aus an die Christen, vor allem in Kleinasien, geschrieben hat. Aber ich denke, er meint sicher alle Christen. Es ist allgemein gefasst. Der erste Johannesbrief ist ein Mahnbrief, der sich gegen die Leugnung der Gottheit Jesu Christi richtet. Also das ist ein wesentliches Zentrum im ersten Johannesbrief, die Betonung der Gottheit Jesu Christi. Der Brief will den Lesern helfen, als Kinder Gottes im Licht des Glaubens zu wandeln. Der erste Johannesbrief ist aber eher ein Traktat über das christliche Leben als ein Brief. Er ist auch nicht eingegliedert wie ein Brief. Wenn wir versuchen, den 5 Kapitel langen Brief zu gliedern, dann können wir von 3 Teilen ausgehen, die von einem Vorwort und einem Nachtrag eingerahmt sind. Der erste Hauptteil können wir unter den Titel Wandel im Licht stellen. Von Kapitel 1, Vers 5 bis Kapitel 2, Vers 28 beschreibt Johannes 4 Voraussetzungen, um im Licht Gottes wandeln zu können. Die erste Voraussetzung ist mit der Sünde brechen. Die zweite Voraussetzung die Gebote halten, besonders das Liebesgebot. Die dritte Voraussetzung, um als im Licht Gottes wandeln zu können, ist, sich vor der Welt hüten. Und die vierte Voraussetzung, sich vor den Antichristen hüten. Hauptteil 2 können wir zusammenfassen mit Leben als Kinder Gottes. Dieser Abschnitt erstreckt sich von Kapitel 2, Vers 29 bis Kapitel 4, Vers 6 und nimmt die 4 Voraussetzungen aus dem vorhergehenden Teil wieder auf. Also mit der Sünde brechen, dann die Gebote halten, besonders das Liebesgebot und dann sich vor den Antichristen und vor der Welt zu hüten. Der dritte Hauptteil schließlich beschreibt den Ursprung der Liebe und des Glaubens, und zwar von Kapitel 4, Vers 7 bis Kapitel 5, Vers 13. Die Themen, die in diesen 3 Hauptteilen aufscheinen, überschneiden sich zum Teil, weshalb ich im Folgenden nicht der Reihe der Kapitel, sondern den Themen nach vorgehen möchte. Ich werde auf 4 Themen eingehen. Die Sünde, die Liebe, der Antichrist und der Glauben. Aber bevor wir diese Themen einzeln betrachten, beginnen wir mit der Ouvertüre des Briefes oder des Traktates, dem Vorwort, das sich an den bekannten Prolog aus dem Johannesevangelium anschließt. Johannes beginnt seinen Brief mit diesen Worten. Was von Anfang an war, was wir gehört haben, was wir mit unseren Augen gesehen, was wir geschaut und was unsere Hände angefasst haben, das verkünden wir, das Wort des Lebens. Johannes ist also Augenzeuge des fleischgewordenen Sohnes Gottes. Und es ist seine Absicht, Zeugnis für dieses Wort des Lebens abzulegen. Dieses Zeugnis kommt im ganzen Brief zum Ausdruck. Daher würde ich diesen Brief auch bezeichnen als eine Einführung in den christlichen Glauben. Wer diesen Brief aufmerksam liest und im Herzen erwägt, also darüber ein bisschen nachdenkt, der beginnt zu verstehen, worum es im Kern des christlichen Glaubens geht. Johannes fährt fort. Was wir gesehen und gehört haben, das verkünden wir auch euch, damit auch ihr Gemeinschaft mit uns habt. Wir aber haben Gemeinschaft mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Es geht um die Gemeinschaft unter den Christen und um die Gemeinschaft mit Gott. Und Johannes schließt sein Vorwort mit dieser Bemerkung: Wir schreiben dies, damit unsere Freude vollkommen ist. Die Freude ist das Ziel seines Schreibens. Die Freude an Gott und in Gott. Wir können auch sagen, die Freude an der Wahrheit Gottes, aber auch die Freude der Christen als Kirche Jesu Christi. Übrigens erinnert dieser letzte zitierte Satz über die Freude an ein Wort Jesu, das er im Kapitel 15 des Johannesevangeliums gesagt hat. Dort heißt es: Dies habe ich euch gesagt, damit meine Freude in euch ist und damit eure Freude vollkommen wird. Also es geht um die vollkommene Freude. Und es ist die Wahrheit Gottes, die uns die vollkommene Freude schenkt. Und dieser Wahrheit ist Johannes verpflichtet. Daher spricht er in seinem Brief ganz wichtige, ja wesentliche Themen der christlichen Wahrheit und des christlichen Lebens an. Ein erstes Thema, das an drei verschiedenen Stellen seines kurzen Briefes auftaucht, ist die Gefahr der Sünde im Leben des Christen. Johannes warnt eindringlich vor der Sünde. Er betont, dass das Brechen mit der Sünde und das sich Hüten vor der Sünde eine erste Voraussetzung ist, um im Licht Gottes wandeln und als Kinder Gottes leben zu können. Schauen wir uns das genauer an. Zunächst erklärt Johannes, dass wir alle Sünder sind und Sünden haben. Er sagt in Vers 4 im ersten Kapitel: Wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, führen wir uns selbst in die Irre und die Wahrheit ist nicht in uns. Und weiter in Vers 10: Wenn wir sagen, dass wir nicht gesündigt haben, machen wir ihn zum Lügner und sein Wort ist nicht in uns. Unsere menschliche Sündhaftigkeit rührt natürlich vom Sündenfall her und betrifft hauptsächlich unsere Beziehung zu Gott, die immer gefährdet ist, weil wir ständig viele Dinge dem lieben Gott vorziehen. Dieser Sündenzustand ist aber nicht eine hoffnungslose, unabänderliche Situation. Vielmehr hat das Sühneopfer Christi am Kreuz die Voraussetzung für die Vergebung der Sünden geschaffen. Und das erklärt Johannes mit diesen Worten: Durch das Bekenntnis der Sünden können wir die Sündenvergebung erlangen. Er schreibt: Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht. Er vergibt uns die Sünden und reinigt uns von allem Unrecht. Das ist meines Erachtens ein klarer Hinweis darauf, dass die Apostel das Sakrament der Beichte gepflegt haben, das Jesus nach seiner Auferstehung eingesetzt hat. Sie erinnern sich an die Worte Jesu: Friede sei mit euch. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Nachdem er das gesagt hatte, hauchte er sie an und sprach zu ihnen: Empfangt den Heiligen Geist. Wer mir die Sünden vergebt, dem sind sie vergeben. Wer mir die Vergebung verweigert, dem ist sie verweigert. Das ist Johannes Evangelium, Kapitel 20, die Verse 21 bis 23. Und die Kirche hat in diesen Worten die Einsetzung Jesu des Beichtsakramentes gesehen. Das Sakrament der Versöhnung wurde also schon im ersten Jahrhundert praktiziert. Den Christen war klar, und Johannes betont es hier am Anfang des zweiten Kapitels, dass wir in unseren Sünden in Jesus Christus seinen göttlichen Beistand haben und in ihm die Vergebung der Sünden erlangen, weil er für die Sünden der ganzen Welt gestorben ist. Im dritten Kapitel nimmt Johannes die Ermahnung über die Sünde im Zusammenhang mit dem Leben als Kinder Gottes wieder auf und schreibt, ich zitiere die Verse 4 bis 6 im dritten Kapitel: Jeder, der die Sünde tut, handelt gesetzwidrig, denn Sünde ist Gesetzwidrigkeit. Ihr wisst, dass er erschienen ist, um die Sünde wegzunehmen, und er selbst ist ohne Sünde. Jeder, der in ihm bleibt, sündigt nicht. Jeder, der sündigt, hat ihn nicht gesehen und ihn nicht erkannt. Sünde ist also ein Verstoß gegen das Gesetz Gottes. Wir müssen das verstehen als Verstoß gegen die 10 Gebote Gottes, deren erste 3 die Beziehung des Menschen zu Gott und die restlichen 7 die Beziehung zu den Mitmenschen regelt. Die Sünde betrifft also die Gottesliebe einerseits und die Nächstenliebe andererseits und ist letztlich eine Verletzung der Liebe. In Kapitel 2, Vers 16 erwähnt er zudem 3 konkrete Sünden, die gemieden werden müssen, weil sie nicht vom Vater, sondern von der Welt sind. Die Begierde des Fleisches, also die Fleischeslust im Sinne der Sünde gegen die leibliche Reinheit, die Begierde der Augen, also die Begierlichkeit, immer alles sehen und wissen zu wollen, und das Prahlen mit dem Besitz, das Angeben mit seinem eigenen Vermögen, mit dem Geld und mit den Dingen, die man besitzt. Johannes erklärt, dass wir durch die Sünde unsere Gotteskindschaft verleugnen und dann mehr dem Teufel, dem Gott, gehorchen. Er schreibt, wir sind im Kapitel 3, Verse 8 und 9, wer die Sünde tut, stammt vom Teufel. Denn der Teufel sündigt von Anfang an. Der Sohn Gottes aber ist erschienen, um die Werke des Teufels zu zerstören. Jeder, der von Gott stammt, tut keine Sünde, weil Gottes Same in ihm bleibt. Er kann nicht sündigen, weil er von Gott stammt. Das ist eine wichtige Lehre und sagt uns, dass wir im Bewusstsein der Liebe Gottes zu uns und im Bemühen um die Gerechtigkeit die Sünde niederhalten können. Dazu müssen wir den Geboten Gottes gehorchen und Gott die Ehre erweisen. Wer aus Gott geboren ist und ein Leben mit ihm führt, der kann zumindest nicht mehr so leicht in Sünde fallen. Und noch einmal, wenn wir in Sünde gefallen sind, dann haben wir einen Beistand vor Gott, Jesus Christus, der uns die Sünden vergibt, sofern wir sie bekennen, also vor dem Stellvertreter Christi, dem Priester, beichten. Im Nachtrag seines ersten Briefes, also im Nachwort, kommt Johannes noch einmal auf das Thema der Sünde zu sprechen. Er erklärt, dass Gott alle Gebete erhört, die seinem Willen entsprechen, und dass wir deshalb auch für die Sünder beten sollen. Er schreibt, Kapitel 5, Vers 16 und 17, wer sieht, dass sein Bruder eine Sünde begeht, die nicht zum Tod führt, soll für ihn bitten. Und Gott wird ihm Leben geben, allen, deren Sünde nicht zum Tod führt. Denn es gibt Sünde, die zum Tod führt. Von ihr spreche ich nicht, wenn ich sage, dass er bitten soll. Jedes Unrecht ist Sünde, aber es gibt Sünde, die nicht zum Tod führt. Hier macht Johannes die wichtige Unterscheidung zwischen der Sünde, die zum Tod führt, also der Todsünde, und der Sünde, die nicht zum Tod führt, also der lästlichen Sünde. Die Unterscheidung von Todsünde und lästlicher Sünde ist nicht einfach und eindeutig für uns. Und daher überlassen wir am besten Gott selber das Urteil. Wir jedenfalls sind angehalten zu beten für jene, die in der Sünde leben, damit sie umkehren und gerettet werden. Das ist eine christliche Pflicht, der wir uns nicht entziehen dürfen. Und selber achten wir mit großem inneren Bemühen darauf, dass wir die Sünde meiden, aus Liebe zu Gott und zu unserem persönlichen Seelenheil. Ein zweites wichtiges Thema im 1. Johannesbrief ist die Liebe. Ja, wir können sogar sagen, dass die Liebe das wichtigste Thema des 1. Johannesbriefes ist. Zweimal schreibt er nämlich sogar, dass Gott die Liebe ist, Deus Caritas est, in 4,7 und 4,16b. Und damit erklärt er, dass das Wesen Gottes Liebe und Gott der Ursprung der Liebe ist. Hören wir, wie Johannes das meint. Die Liebe Gottes wurde unter uns dadurch offenbart, dass Gott seinen einzigen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben. Nicht darin besteht die Liebe, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt und seinen Sohn als Sühne für unsere Sünden gesandt hat. Mit diesen Worten aus dem Kapitel 4, die Verse 9 und 10, erklärt er also den Ursprung der Liebe. Die Liebe Gottes hat sich in der Sendung seines Sohnes in die Welt offenbart. Die Initiative der Liebe geht immer von Gott aus. Er hat uns zuerst geliebt. Aber die Liebe Gottes zu uns fordert eine Antwort. Die richtige Antwort des Menschen auf die Liebe Gottes ist eine doppelte Liebe. Die Liebe zu Gott und die Nächstenliebe. Darauf geht Johannes ein. Wir fragen uns manchmal vielleicht, wie wir Gott unsere Liebe denn eigentlich zeigen können. Gibt es überhaupt eine Möglichkeit, Gott unsere Liebe zu zeigen? Ja, es gibt sie, sagt Johannes. Johannes erklärt sehr schön, dass die zweite Voraussetzung, um im Licht wandeln zu können, die wahre Gottesliebe ist, die sich im Halten der Gebote ausdrückt. Ich lese Ihnen im Kapitel 2, die Verse 3 bis 6 vor. Wenn wir seine Gebote halten, erkennen wir, dass wir ihn erkannt haben. Wer sagt, ich habe ihn erkannt, aber seine Gebote nicht hält, ist ein Lügner und die Wahrheit ist nicht in ihm. Wer sich aber an sein Wort hält, in dem ist die Gottesliebe wahrhaft vollendet. Wir erkennen daran, dass wir in ihm sind. Wer sagt, dass er in ihm bleibt, muss auch leben, wie er gelebt hat. Die Gebote Gottes halten ist also die Weise, wie wir Gott zeigen können, dass wir ihn lieben. So einfach ist das. Und doch tun wir Christen uns so schwer damit. Wenn wir schauen, wie viele Sünden die Christen auf sich laden, dann kommen wir nur zu einem Schluss. Gott wird von uns wenig geliebt. Die Liebe wird wenig geliebt. Im dritten Kapitel erklärt Johannes, dass das wichtigste Gebot der Glaube an die Gottheit Jesu und die Liebe zum Nächsten ist. Johannes schreibt, es ist im Kapitel 3, Verse 23 und 24, und das ist sein Gebot. Wir sollen an den Namen seines Sohnes Jesus Christus glauben und einander lieben, wie es seinem Gebot entspricht. Wer seine Gebote hält, bleibt in Gott und Gott in ihm. Durch das Halten der Gebote sind wir also in eine tiefere Gemeinschaft mit Gott hineingenommen. Er bleibt in uns und wir bleiben in ihm. Glauben an die Gottheit Jesu Christi und Befolgen der Gebote Gottes genügen aber nicht, um wirklich in Gott zu bleiben und als wahre Kinder Gottes im Licht wandeln zu können. Es braucht immer auch die Liebe zum Bruder, die Bruderliebe, wie Johannes es nennt. Kapitel 2, die Verse 9 bis 11, betont Johannes, wer sagt, er sei im Licht, aber seinen Bruder hasst, ist noch in der Finsternis. Wer seinen Bruder liebt, bleibt im Licht. Da gibt es für ihn kein Straucheln. Wer aber seinen Bruder hasst, ist in der Finsternis. Er geht in der Finsternis und weiß nicht, wohin er geht, denn die Finsternis hat seine Augen blind gemacht. Ja, Hass macht gänzlich blind und führt in die Finsternis, der Traurigkeit, sogar in die Depression. Nur wer liebt, ist im Licht. Das ist die große Herausforderung für uns alle. Johannes geht noch einen Schritt weiter und vergleicht die Bruderliebe mit dem Übergang ins Leben und den Hass mit Mord, der zum ewigen Tod führt. Wir wissen, schreibt er in Kapitel 3, die Verse 14 und 15, dass wir aus dem Tod in das Leben hinübergegangen sind, weil wir die Brüder lieben. Wer nicht liebt, bleibt im Tod. Jeder, der seinen Bruder hasst, ist ein Mörder. Und ihr wisst, kein Mörder hat ewiges Leben, das in ihm bleibt. Und er schließt die Unterweisung über die Bruderliebe mit dem Beispiel des konkreten Teilens und sagt dann, meine Kinder, wir wollen nicht mit Wort und Zunge lieben, sondern in Tat und Wahrheit. Die Liebe drückt sich also immer konkret aus, nicht nur einfach mit einem Lippenbekenntnis, sondern sie muss sichtbar sein. Ja, bei diesen Worten, bei dieser Unterweisung über die Liebe wird uns schon etwas mulmig, denn wessen Nächstenliebe ist schon so vollkommen? Ich meine, das weiß auch der heilige Johannes und deshalb schreibt er, dass wir in Gott immer einen barmherzigen Fürsprechen haben, so oft uns das Herz verurteilt. Gott ist größer als unser Herz und er weiß alles, schreibt Johannes. Und deshalb haben wir immer Zuversicht, ob unser Gewissen uns anklagt wegen mangelnder Liebe oder nicht. Johannes aber insistiert vehement auf der Liebe und geht im 4. Kapitel, wo es um den Ursprung der Liebe geht, noch einmal darauf ein. Er schreibt, wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist die Liebe. Und später schreibt er, wir wollen lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Wenn jemand sagt, ich liebe Gott, aber seinen Bruder hasst, ist er ein Lügner. Denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er sieht, kann Gott nicht lieben, den er nicht sieht. Und dieses Gebot haben wir von ihm. Wer Gott liebt, soll auch seinen Bruder lieben. Das ist Kapitel 4, Verse 19 bis 21. Ja, Gott sehen wir nicht, und die Liebe zu ihm drücken wir einerseits im Halten der Gebote und andererseits auch in der Bruderliebe, in der Nächstenliebe aus. So fassen wir noch einmal zusammen. Der Ursprung der Liebe ist Gott. Er ist die Quelle der Liebe. Er ist die Liebe. Gott hat uns so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gesandt hat, um uns zu erlösen. Beides, Sendung und Erlösung, sind Ausdruck der Liebe Gottes zu uns. Weil Gott uns also so sehr liebt, geliebt hat, müssen auch wir einander lieben. Wir müssen Gottes Liebe beantworten durch das treue Befolgen seiner Gebote und in der konkreten Übung der Nächstenliebe. Das wichtigste Gebot ist der Glaube an die Gottheit Jesu. Wer so in Gottes Liebe bleibt, braucht auch keine Furcht vor dem Gericht zu haben. Johannes sagt am Anfang des 5. Kapitels, jeder, der glaubt, dass Jesus der Christus, also der Sohn Gottes ist, stammt von Gott. Und jeder, der den Vater liebt, liebt auch den, der von ihm stammt, also auch den Sohn. Wir erkennen, dass wir die Kinder Gottes lieben, wenn wir Gott lieben und seine Gebote erfüllen. Denn die Liebe zu Gott besteht darin, dass wir seine Gebote halten. Seine Gebote sind nicht schwer. Denn alles, was von Gott stammt, besiegt die Welt. Und das ist der Sieg, der die Welt besiegt hat, unser Glaube. In seinem ersten Brief spricht Johannes dann auch von der letzten Stunde und vom Auftreten des Antichrists. Der Antichrist ist jener, der den Menschen zur Leugnung der Gottheit Jesu führt. Und diese Leugnung Christi als Sohn Gottes führt dann weiter in einen Lebensstil, der auf vielfältige Weise als sündhaft bezeichnet werden muss. Johannes schreibt, Kapitel 2, Vers 18, meine Kinder, es ist die letzte Stunde. Ihr habt gehört, dass der Antichrist kommt und jetzt sind viele Antichriste gekommen. Daran erkennen wir, dass es die letzte Stunde ist. Die Antichriste kommen allerdings nicht von außen, sondern es sind abgefallene Christen. Johannes beschreibt das so, Vers 19 im 2. Kapitel. Sie sind aus unserer Mitte gekommen, aber sie gehörten nicht zu uns. Denn wenn sie zu uns gehört hätten, wären sie bei uns geblieben. Es sollte aber offenbar werden, dass sie alle nicht zu uns gehörten. Ich wage gar nicht zu denken an die vielen Getauften, die nicht mehr am Bekenntnis Jesu als Gottes Sohn festhalten und deshalb ein Leben führen, das man als ein sündhaftes Leben bezeichnen muss. Denn das ist die große Lüge, von der Johannes schreibt. Er fragt nämlich, wer ist der Lügner, wenn nicht der, der leugnet, dass Jesus der Christus ist? Das ist der Antichrist, wer den Vater und den Sohn leugnet. Denn wer die göttliche Sohnschaft Jesu leugnet, hat auch keine Gemeinschaft mit dem Vater. Wer aber bekennt, dass Jesus Sohn Gottes ist, hat auch Gemeinschaft mit dem Vater. Und Johannes ermuntert die Leser festzuhalten an dem, was sie von Anfang an gelernt haben, ohne sich von den Irrlehren verwirren zu lassen. Im Kapitel 4 nimmt Johannes auch dieses Thema noch einmal auf. Dort geht es ja um das Leben als Kinder Gottes. Es ist der zweite Hauptteil des Briefes. Zum Leben als Kinder Gottes gehört die Unterscheidung der Geister. Liebe Brüder, schreibt Johannes, traut nicht jedem Geist, sondern prüft die Geister, ob sie aus Gott sind. Denn viele falsche Propheten sind in die Welt hinausgezogen. Daran erkennt ihr den Geist Gottes. Jeder Geist, der bekennt, Jesus Christus sei im Fleisch gekommen, ist aus Gott. Also als Sohn Gottes ist er Mensch geworden, der ist aus Gott. Und jeder Geist, der Jesus nicht bekennt, ist nicht aus Gott. Das ist der Geist des Antichrists, über den ihr gehört habt, dass er kommt. Jetzt ist er schon in der Welt. Der böse Geist führt zum Abfall vom Bekenntnis an Jesus Christus und damit von seiner Lehre. Der Heilige Geist dagegen führt zu einem tieferen Verständnis und damit zu einem heiligen Leben. Das ist für unser geistliches Leben sehr wichtig. Daher wollen auch wir immer wieder prüfen, ob etwas mit der Wahrheit des Glaubens an Jesus Christus und mit seiner Lehre übereinstimmt. Falls nicht, dürfen wir kein Vertrauen schenken. Dem Heiligen Johannes geht es darum, dass wir die Welt besiegen. Die Welt besiegen bedeutet, uns nicht der Lüge des Irrglaubens und dem Leben der Sünde angleichen, sondern aus Gott leben. Johannes schreibt es so, Kapitel 4, die Verse 4 bis 6. Ihr aber, meine Kinder, seid aus Gott und habt die Welt besiegt. Denn er, der in euch ist, ist größer als jener, der in der Welt ist. Sie sind aus der Welt, deshalb sprechen sie, wie die Welt spricht, und die Welt hört auf sie. Wir aber sind aus Gott. Wer Gott erkennt, hört auf uns. Wer nicht aus Gott ist, hört nicht auf uns. Daran erkennen wir den Geist der Wahrheit und den Geist des Irrtums. Damit ist auch für uns alles klar. Und wir freuen uns, dass wir ein klares Kriterium haben, um zu verstehen, was richtig und was falsch ist. Halten wir uns treu an die Worte Jesu, wie sie uns in den Evangelien überliefert sind, und rücken wir nicht ab von der Lehre Christi, wie sie in unserer wunderbaren katholischen Kirche bewahrt wird. Dann haben wir Zuversicht, dass auch wir die Welt besiegen und eingehen werden in die Wohnungen des himmlischen Jerusalems. Wir haben noch ein letztes Thema aus dem ersten Johannesbrief, das wir behandeln wollen. Es ist der Glaube. Der Ursprung des Glaubens ist wie jener der Liebe Gott. Konkret ist es der Glaube an Jesus Christus, und ich wiederhole, als der Sohn Gottes. Sie sehen, die Betonung, dass Jesus der Sohn Gottes ist, ist eine wesentliche Sache im ersten Johannesbrief. Der Glaube an Jesus als Sohn Gottes besiegt die Welt. Johannes schreibt das so, Kapitel 5, Verse 4 und 5. Das ist der Sieg, der die Welt besiegt hat, unser Glaube. Wer sonst besiegt die Welt außer dem, der glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist? Denn dieser Glaube an den Sohn Gottes schenkt uns alle Gnaden des Kreuzes Christi, durch das er uns erlöst hat. Nach diesen Worten folgt eine interessante Erklärung über die Dinge, die Zeugnis von der Gottheit Christi ablegen. Hören wir Johannes selber. Dieser ist es, das ist das Kapitel 5, die Verse 4 bis 8, der durch Wasser und Blut gekommen ist, Jesus Christus. Er ist nicht nur im Wasser gekommen, sondern im Wasser und im Blut. Und der Geist ist es, der Zeugnis ablegt, denn der Geist ist die Wahrheit. Drei sind es, die Zeugnis ablegen, der Geist, das Wasser und das Blut. Und diese drei sind eins. In einigen lateinischen Handschriften nach dem 6. Jahrhundert finden wir eine andere Version dieses Zeugnisses. Sie lautet: Drei sind es, die Zeugnis ablegen im Himmel, der Vater, das Wort und der Heilige Geist, und diese drei sind eins. Und drei sind es, die Zeugnis geben auf Erden, der Geist, das Wasser und das Blut, und diese drei sind eins. Es wird vermutet, dass dies ein späterer Zusatz ist, der die christliche Trinitätslehre besser begründen wollte. Möglicherweise war es aber auch nur eine Randbemerkung, wie jemand an seine Bibel am Rand hingeschrieben hat, die dann beim Abschreiben in den Text aufgenommen worden ist. Jedenfalls finden wir dieses sogenannte Komma Johanneum in keiner modernen Übersetzung mehr. Aber das ist nur eine Randbemerkung meinerseits. Wichtiger ist es, die Stelle zu verstehen. Johannes benennt Zeugen der Gottheit Jesu. Es sind der Geist, der bei der Taufe auf ihn herabgekommen ist, das Wasser seiner Taufe, aber auch das Wasser, das aus seiner Seite geströmt ist, und das Blut, das er bei seiner Passion vergossen hat. Für uns sind diese drei göttlichen Zeugen Hinweise auf die Sakramente: das Wasser der Taufe, der Geist der Firmung, das Blut der Eucharistie und der Reinigung von den Sünden. Das Zeugnis Gottes für seinen Sohn besteht darin, dass Gott uns das ewige Leben gegeben hat. Und dieses Leben ist in seinem Sohn, schreibt Johannes. In Jesus haben wir das Leben. In der Treue zu ihm, im Glauben, im treuen Glauben, im treuen Leben, nach dem, was er uns gelehrt hat, haben wir das Leben. Und das ist auch der Kernpunkt des ganzen ersten Johannesbriefes. Johannes erklärt, dass es im Glauben an Jesus Christus um nichts weniger als das ewige Leben geht. Daher sind wir Christen gefordert, am Bekenntnis festzuhalten, uns vor der Sünde und der Irrlehre zu hüten und unser Leben in der Gottes- und Nächstenliebe als fruchtbar zu erweisen. Der erste Johannesbrief schließt mit einem Nachwort, das aus zwei Teilen besteht. Einem Gebet für die Sünder, das wir aber bereits gesehen haben und deshalb hier nicht mehr erwähnen wollen, und eine Zusammenfassung des Briefes. Diese Zusammenfassung lese ich Ihnen zum Schluss noch vor. Es ist Kapitel 5, Verse 18 bis 21. Wir wissen, wer von Gott stammt, sündigt nicht, sondern der von Gott Gezeugte bewahrt ihn, und der Böse tastet ihn nicht an. Wir wissen, wir sind aus Gott, aber die ganze Welt steht unter der Macht des Bösen. Wir wissen aber, der Sohn Gottes ist gekommen, und er hat uns Einsicht geschenkt, damit wir Gott, den Wahren, erkennen. Und wir sind in diesem Wahren, in seinem Sohn Jesus Christus. Er ist der wahre Gott und das ewige Leben. Meine Kinder, hütet euch vor den Götzen. So endet der erste Johannesbrief, einer wunderbaren Zusammenfassung, die gleichzeitig auch eine Ermunterung ist und unser Vertrauen in Jesus Christus als den Sohn Gottes und den Erlöser und den Fürsprecher beim Vater stärkt. Götze hier ist alles, was uns vom wahren Glauben und der wahren Liebe abwendet. Und davor sollen sich die Christen hüten. Und wir tun gut daran, diesen Rat des Johannes zu befolgen. Denn wenn wir ganz auf der Seite Gottes stehen, sind wir unter dem sicheren Schutz Gottes. Wenn wir uns aber zu sehr der Welt zuwenden, erhält auch der Widersacher, der Böse, wie Johannes ihn nennt, größere Macht über uns.
liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb und Radio Maria in Südtirol, entschuldigen Sie die kurze Unterbrechung. Ich musste einfach niesen und habe jetzt den Übergang ein bisschen verpasst. Aber ja, wir fassen das Gehörte noch einmal zusammen. Das heißt, Pfarrer Thomas Rellstab hat heute eben in der Reihe die katholischen Briefe, den ersten Johannesbrief, ausführlich behandelt. Das ist eben auch der ausführlichere und der längere Brief des heiligen Johannes. Drei sind ja aufgezeichnet, sind ja Bestandteil der Heiligen Schrift. Und ich lade Sie nun ein, wenn Sie nun Fragen haben an Pfarrer Thomas Rellstab, können Sie die Nummer wählen 089 517 008 008. Wenn Sie außerhalb von Deutschland anrufen, dann wählen Sie 0049 und dann weiter 89 517 008 008. Herr Pfarrer Thomas Rellstab ist zur ersten Anruferin, zum ersten Anrufer, ist mir jetzt so ganz allgemein eben etwas Markantes wieder aufgefallen. Auch bei den Paulusbriefen war das schon so, dass Johannes eben ganz klar in den Mittelpunkt stellt, eben die Gefahr der Sünde. Er warnt eindringlich davor, dass Christen die Sünde meiden sollten und das auch im Zusammenhang stellen, auch mit der Liebe. Die Apostel haben anscheinend viel eindringlicher davor gewarnt, dass wir Christen ja eine große Aufgabe haben, eine große Verantwortung haben und die Sünde wirklich mit allen Kräften zu meiden. Das denke ich mir so Land auf, Land ab, ich komme ja auch in vielen Kirchen herum, hört man heute in der Verkündigung immer weniger. Ist das ein Zug der Zeit oder hat man einfach vergessen, sich auf die Wurzeln zu besinnen, wie sehr wir eigentlich darauf achten sollten, die Sünde zu meiden?
Ja, danke für die Frage. Ist ein ganz heikles Thema. Ich sage oft in meinen Predigten, dass der größte Feind des Menschen wirklich die Sünde ist. Und es ist mir auch bewusst, dass an vielen Orten das viel zu wenig gesagt wird. Und damit schränken wir natürlich auch das Verständnis des Christlichen im Kern ein. Denn wir können das Christentum doch nur verstehen, wenn wir wirklich auch auf das schauen, was Jesus für uns getan hat. Er ist in die Welt gekommen, um uns von der Sünde zu befreien, der Ursünde. Und er hat uns einen Weg gezeigt, wie wir eben leben können, damit wir das ewige Leben erhalten. Und wir leiden sicher, und das sagen auch, hat ja Papst Johannes Paul II. Schon gesagt und sagt auch jetzt Papst Benedikt XVI. Immer wieder, wir leiden in unserer Gesellschaft unter einem gefährlichen Sündenverlust. Das Bewusstsein der Sünde ist abhanden gekommen. Das sieht man auch daran, dass unsere Beichtstühle leider mehr oder weniger leer sind. Es gibt vielleicht noch einzelne Pfarreien oder einzelne Orten, wo die Leute noch hingehen, aber gewöhnlich in unseren Pfarreien wird sehr, sehr wenig gebeichtet. Und man macht sich gar keinen Begriff, was eigentlich die Sünde für etwas Gefährliches ist. Sie hat wirklich die Macht, uns vom Himmelreich auszuschließen.
Ich begrüße nun unsere erste Hörerin, die am Telefon ist, eine Dame aus Stuttgart. Grüß Gott.
Ja, grüß Gott. Herr Pfarrer Rellstab, hören Sie mich?
Grüß Gott. Ja, ja.
Ja, und zwar, ich kann da nur voll einstimmen, was Sie sagten, dass heute kaum mehr über dieses Thema geredet wird. Überhaupt auch über das Sakrament der Beichte, ja? Also ich gehe ja öfters jetzt noch in Gottesdienst wieder, kann ich sagen, ja? Und ich habe gebeichtet, mir ging es so schlecht danach, dass immer wieder der Gedanke kam, im Johannes vom Kreuz, Empor in Karmelberg, kennen Sie das?
Ja, ja.
Ja, und da, der hatte mal ein Vor, ich habe nur den Anfang gelesen und konnte aus bestimmten Gründen nicht weiterlesen. Der hat ein ganz, ganz scharfes Wort an die Priester geschrieben im Vorwort. Und später wollte ich musste meine Wohnung aufgeben in der Zeit, wollte ich das Buch wieder, und da habe ich ein anderes gefunden, aber auch im Chor vom Karmelberg, war alles nicht mehr drin, das Vorwort, was er da geschrieben hat, und die Zeichnung, ja, von den Priestern. Und ich habe gesagt, und ich möchte dieses Buch, wo das Bildnis drin war von dem Karmelberg und wo das das Schreiben vom Karmel, also Schreiben über die Priester, wie vorsichtig man sein soll. Und ich weiß nur, dass Franz von Sales gesagt hat, dass unter 10.000 würde man einen Priester finden, der noch, also der einem, wo man richtig vertrauen könnte. Und Theresia sagte, oder umgekehrt, das kann nicht sein, dass der Franz von Sales der Erste war oder die Therese von Avila, unter 20.000. Verstehen Sie, und wenn man das liest, dann kann es einem schlecht werden.
Darf ich das so zusammenfassen? Danke für Ihre Wortmeldung, für Ihren Anruf, dass es eben darum geht, dass wir natürlich auch aufgerufen sind, auch für die Priester zu beten, weil wir nur gemeinsam eigentlich erhoffen dürfen durch das Gebet, durch die Nähe zu Christus, zu Gott, dass sich auch in der Welt, auch in der Kirche selbst etwas wieder ändert. Ich begrüße nun eine zweite Hörerin, die aus München anruft. Grüß Gott.
Grüß Gott. Ich danke Ihnen für den Vortrag. Ich merke in Johannes Evangelium und in den Johannesbriefen, dass es keine Zwischentöne gibt. Es gibt keine Grautöne. Ein bisschen Sünde oder ein bisschen Wahrheit oder eine halbe Wahrheit. Oder es ist einfach ganz radikal. Fleisch und Geist und Welt und all diese Licht und Finsternis und Hass und Liebe, und ich merke, das ist der Vortrag heute für mich war ein Gewissenserforschung, weil ich liebe nicht. Viele Leute sind, ich meine, ich lächle halb bei manchen Menschen und ich toleriere sie, aber ich und die Leute in der U-Bahn, die mich zerquetschen, ich könnte alle diese Gelegenheit, ich könnte diese Leute oder Leute, die mir unsympathisch sind, ich könnte sie segnen, wenn ich sie nicht oder für sie beten, und ich versäume so viele Gelegenheiten, dass diese Liebe zu tun bei all diesen anonymen Menschen, die ich sehe. Und ich wollte Ihnen danken, dass das hat mir für die Beichte einen Impuls gegeben. Ich weiß nicht, ob Sie mich verstehen.
Danke für Ihren Anruf. Warten wir die Antwort noch ab von Pfarrer Thomas Rellstab zu den beiden Anruferinnen. Bitte. Danke.
Ja, ich verstehe sehr gut. Zu der ersten Anruferin, vielleicht neben dem Gebet für die Priester, das wir jetzt gerade auch in diesem Jahr der Priester sehr intensivieren, ist es sicher auch wichtig, dass Sie als Gläubige halt regelmäßig auch vor dem Beichtstuhl stehen und halt den Priester bitten, dass er Ihnen die Beichte abnimmt. Das ist sicher auch eine Möglichkeit, um dem Priester wieder zu signalisieren, dass man beichten möchte. Und jetzt wegen dem zweiten, ist schön, das freut mich natürlich, dass der erste Johannesbrief eine Gewissenserforschung ist. Ist er tatsächlich? Eben, es wird einem richtig mulmig, weil wir wissen, wie schwach das wir sind in allen Bereichen. Aber das Schöne ist, dass darin auch das Vertrauen Jesus Christus wieder zum Ausdruck kommt, dass wir immer wieder in ihm einen Fürsprecher bei Gott haben und dass wir unsere Sünden bekennen können und dann wieder, ja, dass ein reines Herz haben. Und wenn Sie noch sagen, dass es keine Zwischentöne gibt, dann stimmt das auch mit dem, was Jesus beim Endgericht, Weltgericht gesagt hat. Wenn Sie aufmerksam das 25. Kapitel des Matthäusevangeliums lesen, dann heißt es am Anfang, wenn der Menschensohn in seiner Herrlichkeit kommt und alle Engel mit ihm, dann wird er sich auf den Thron seiner Herrlichkeit setzen und alle Völker werden vor ihm zusammengerufen werden und er wird sie voneinander scheiden, wie der Hirt die Schafe von den Böcken scheidet. Er wird die Schafe zu seiner Rechten versammeln, die Böcke aber zur Linken. Und da gibt es nur noch Böcke und Schafe, nur noch gut und schlecht und keine Grautöne mehr. Also sind wir da ganz auf einer biblischen Ebene. Nur die Menschen machen immer so Halbwahrheiten, Halblügen, Notlügen und weiß nicht was alles, Halbsünden oder nicht so schwere Sünden. Bei Gott gibt es nur gut oder böse.
Dann begrüße ich Herrn Schneider aus München. Grüß Gott.
Grüß Gott. Ich habe zum Thema Beichte Folgendes zu sagen. Die katholische, die polnisch-katholische Mission in München, in der Perlach, in St. Monika, die hat auch die Monatsbeichte mit anschließender Agape, wo man nicht nur dem geistigen Beichte war, wo man sich dem Nächsten über schuldig gemacht hat, sondern dass bei der Agape auch man auf den anderen zugeht. Du, ich habe mich in dem und dem gegen dich versündigt. Und ich fände gut, wenn das wieder Einzug hält bei uns. Wirklich. Also vor Gott, vor dem Geistlichen und direkt vor dem Mitmenschen das auszumachen.
Eine gute Anregung, die es ja in der Geschichte gegeben hat, diese Praxis. Pfarrer Thomas Rellstab.
Ja, das ist richtig. Am Anfang hat man natürlich auch öffentlich gebeichtet, dass man vor dem Gottesdienst hinstehen musste und seine schweren Sünden bekennen musste. Heute ist es eigentlich mit der Ohrbeichte eine sehr einfache Weise, um die Vergebung der Sünden zu empfangen.
Herr Schneider, Sie wollten noch etwas hinzufügen?
Ja, das, diese direkte Beichte vom Gottesdienst, das habe ich mal in Neuperlach in München in der serbisch-orthodoxen Kirche erlebt. Habe ich gesagt, ich bin römisch-katholisch, kann ich auch beichten, ich habe es auf Serbisch gesagt. Dann hat der Geistliche gesagt, dass ich es nicht kann. Warum und wieso ich es nicht kann, bei einem orthodoxen oder evangelischen Geistlichen, weiß ich nicht.
Nächste Mal.
Ja, gut. Weil wir noch nicht die vollkommene Gemeinschaft haben mit den orthodoxen Christen.
Na, das wird wohl sein.
Weil da noch keine vollständige Einheit ist und ja auch keine Notlage ist und sie ohne Probleme in einer katholischen Kirche die Beichte ablegen können. Wenn sie jetzt in einem rein orthodoxen Land wären und wirklich weit und breit keine katholische Kirche wäre, oder umgekehrt ein Orthodoxer in unseren Gegenden keine orthodoxe Kirche hätte, keine Möglichkeit bei einem Pope zu beichten, dann könnte man gegenseitig die Sakramente spenden. Aber das nur in Ausnahmefällen. Noch.
Gut. Ich danke Ihnen, Herr Schneider, für Ihren Anruf.
Also und guten Rutsch.
Danke, alles Gute auch. Ja, wir kommen zum Schluss unserer heutigen Sendung in der Reihe Die katholischen Briefe. War heute der erste Johannesbrief im Zentrum der Betrachtung von Pfarrer Thomas Rellstab. Ich bedanke mich bei Ihnen, Pfarrer Thomas Rellstab, und wünsche Ihnen Gottes Segen für das beginnende Jahr 2010. Und ja, wir haben natürlich jetzt eine Fortsetzung. Am 26.01. ist eben die nächste Sendung zu den katholischen Briefen. Da werden die beiden zweiter und dritter Johannesbrief und die anderen Briefe noch behandelt. Ich sage herzlichen Dank für die Gestaltung dieser Reihe und für die heutige Sendung. Alles Gute, auf Wiederhören.
Auf Wiederhören, okay.
Auf Wiederhören sage ich auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Dabeisein heute bei Spiritualität. Am Mikrofon verabschiedet sich Martin Löschberger. Alles Gute für das kommende Jahr.